In Hamburg beginnt ein Neustart, da die Walter-Nachfolge nun offiziell gemacht wurde. In München steht spätestens im Sommer ein Neustart an, beziehungsweise ein Umbruch. Und in unserem KPST-Universum beginnt eventuell ab heute auch ein Neustart. Lediglich in Frankfurt, da kommt es glücklicherweise nicht zu einem Neustart und die Investorensuche ist beendet. Außerdem, in Aue gibt's nun mal Haue. Das alles und noch vieles mehr in Folge 86 von
Kurze Pässe. Steile Thesen.
Und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Kurze Pässe, steile Thesen. Und ein herzliches Willkommen ins idyllische Oberrot zu Tom. Hallo, wie geht's? Besonders, was macht dein Knie?
Ja, moin. Knie ist soweit gut. Muskulatur muss jetzt noch immer weiter ein bisschen aufgebaut werden, bevor es dann wieder richtig auf den Platz gehen kann. Aber ansonsten hat er gesagt, ist alles soweit im Lot und sieht gut aus. Aber ansonsten jetzt Mittwochabend, 19 Uhr knapp bei mir. Perfekt, ich bin schon im Wochenende. Kurze Woche hinter mir. Deshalb auch schon hier das Wochenendbier neben mir. Von dem her alles bestens. Und ich weiß gar nicht, ob wir darüber geredet haben letztes Mal, wegen neuem Auto. Habe ich am Freitag abgeholt, ganz neu, heute Morgen mit 137 Kilometer auf dem Tacho zum ersten Mal in die Werkstatt.
Hey, was passiert?
Es hat sich jetzt rausgestellt, irgendwie ein Stecker von der Elektronik war schon drin, aber der war nicht festgemacht quasi, sodass der bei Erschütterung halt immer wieder rausgegangen ist und dann Warnmeldung kam, dass alle Assistenzsysteme ausgefallen sind. Gestern Abend bin ich heimgefahren und dann auf einmal 13 Fehlermeldungen, Piepsen, alles Mögliche auf dem Ding. Ich dachte schon, hey, ich fahre das Ding direkt gegen den Baum und nehme wieder Fiat Punto, da hat Motorkontrollleuchte geleuchtet und ich wusste, der fährt noch einigermaßen. Aber hat sich jetzt rausgestellt, nichts Schlimmes, sollte jetzt behoben sein.
Ja, trotzdem nervig, irgendwie sowas bei einem Neuwagen dann direkt zu haben. Ja, ich dachte erst, als du hier angeschnitten hast, mit 137 geblitzt dachte ich erst. Auch.
Habe ich auch gedacht.
In der 30er-Zone.
Und jetzt, Mario, du hast dich ja schon mit eingeschleust. Auch ein warmes Hallo an dich, einen schönen guten Abend. Ist bei dir auch alles in Ordnung?
Guten Abend, bei mir ist auch alles in Ordnung und ich kann mich da Tom nur anschließen im Sinne des verfrühten Wochenendes. Denn auch ich bin jetzt bis Sonntagabend out of order, werde mich morgen in den Billigbomber gen Nordmazedonien setzen und dort dann 3 Tage im wunderschönen Skopje Kurzurlaub verbringen. Freue ich mich schon.
Stadionbesuch geplant oder spontan? Oder?
Hätte ich auf jeden Fall wahrgenommen, aber war da Skopje bis vor ein paar Jahren ja noch der Club schlechthin. Ich habe jetzt geguckt, die spielen leider erst am Sonntag 14 Uhr und wir fliegen Sonntag früh wieder zurück. Und ich weiß nicht, ob das sich tatsächlich gelohnt hätte, weil die sind vor 2 Jahren, mussten die Zwangsabstieg runter. Die spielen mittlerweile auch nur noch auf irgendeinem Sportplatz vor 500 Leuten und nicht im Nationalstadion, im Großen mit 40.000, 50.000. Also der Club ist komplett ins Wanken gekommen. Früher immer mal wieder erste, zweite Runde Europa League dabei gewesen. Aber der ist, so wie ich gelesen habe, kurz vor der kompletten Auflösung. Auch die Handball
Die waren auch krass gut. War das Skopje, war das? Sie waren krass gut. Champions League-Sieg und alles.
2019 noch Champions League-Sieger, 2017 auch Champions League gewonnen und mittlerweile auch vom Europapokal ausgeschlossen, weil Gehälter wohl nicht mehr gezahlt wurden. Die haben sich halt auch mit einem Investor verzockt und sehen jetzt die Schattenseiten davon.
Okay, auf jeden Fall, ihr zwei habt wohlverdiente Wochenende. Bei mir sind noch 2 Tage, stehen noch an.
Homeoffice hast du ja wie Wochenende eigentlich, oder?
Nee, Homeoffice wird auch gearbeitet, also bei uns zumindest. Ja.
Echt?
Ja?
Geht Richtung Monatsende zu, Tom. Da
hat er doch gar nichts mehr zu tun, habe ich verstanden.
Ich dachte Monatsende und Monatsanfang.
Nee, jetzt noch. Ja, die Woche noch voll und dann wird es langsam ruhiger.
Bis dann Sommerurlaub kommt, oder? Wie geht's dir, Freddy? Ohne Wochenende. Trotzdem gut.
Ja, trotzdem gut. Heute im Homeoffice gewesen.
Frisch erholt.
Ja, genau, frisch erholt. War dann auch noch im Gym. Voller Vitalität. Von dem her passt auch alles soweit. Keine Autoprobleme. Ja, dann würde ich sagen, starten wir rein. Vielleicht nur eine Sache. Ich habe es vorhin schon kurz angeteasert. Wir haben eine kleine Neuerung. Wir haben die Technik ja auch ein bisschen verändert. Also nur als Info für unsere Lauscher und LauscherInnen. Und zum ersten Mal haben wir, glaube ich, zu dritt eine Videoschalte. Ich hoffe zumindest, dass das mit der Technik dann hinhaut. Weil ich glaube, ihr zu zweit habt mal per Zoom gemacht, glaube ich, gell?
Zweimal, glaube ich sogar.
Ja, immer wenn du nicht dabei bist, glaube ich mal. Dann haben wir unsere Ruhe von dir, nee.
Der Transparentwillen, wir sehen uns jetzt hier auch und hören uns meiner Meinung nach auch besser als auf der alten Plattform. Ich hoffe, das kommt auch dementsprechend im Endkanal auf Spotify oder Apple Music dann so raus. Apple Podcasts, sorry. Ja, schauen wir mal, wie es ist. Auf den ersten Blick schaut das hier alles sehr gut aus.
Ja. So, wo fangen wir an? Fangen wir in Hamburg hoch im Norden an oder in der Mitte von Deutschland oder doch eher im Süden in München? Ihr dürft entscheiden.
Ich weiß gar nicht, was du mit Mitteldeutschland jetzt auf der Agenda hast, aber
Frankfurt. Also,
ja, ich würde mal mit Hamburg anfangen.
Ja,
wo einer verknackt wurde, hätte man meinen können.
Ja. Steffen Baumgart, neuer Trainer, finde ich, also die Personalie schon interessant. Ich weiß nicht, so, der pusht die dann viel zu arg. Also Tim Walter war ja schon krass irgendwie. Mit so Jubel und alles und Tim und Baumgart ist ja noch ein Tick krasser. Weiß ich nicht. Also ist vielleicht overpowered dann das Ganze in Hamburg.
Also ich glaube, dass der Unterschied von beiden ist, dass bei Baumgart trotz aller Mentalität und Arschtritt-Attitüde und so weiter mehr Struktur ist im Spielerischen. Weil bei Tim Walter war es ja jedes Spiel zwischen Genie und Wahnsinn. Zuletzt dann eher nur noch Wahnsinn. Er hat ja trotzdem über, ich weiß gar nicht, wie lange der jetzt da war, 2,5 Jahre oder so gefühlt, hat er ja eigentlich, finde ich, einen guten Job gemacht. Und ich weiß auch nicht, ob sich's letztlich rächt, ob man jetzt durch dieses kurze Tal, durch das man gegangen ist, nicht doch irgendwie mit ihm hätte gehen sollen. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich glaube, dass Baumgart schon für die mehr oder weniger die beste Wahl ist. Ich wüsste jetzt nicht, wer, also der war jetzt auf den ersten Blick der Beste, den die hätten bekommen können. Spricht auch für ihn, dass er aus der ersten in die zweite Liga zurückgeht. Er ist ja auch selbsternannter HSV-Fan, hat er ja irgendwann, glaube ich, mal kundgetan. Und dass der aus seinen Mannschaften immer das Maximale oder sogar noch mehr rausgeholt hat, das ist ja erwiesen. Völlig egal jetzt, ob in Paderborn oder in Köln, mit denen er in die Europa League gekommen ist, mit einem besseren Zweitligakader eigentlich. Klar, jetzt in der Hinrunde dann auch irgendwie konnte nicht mehr so viel ausrichten. Und so wie man aus Köln gehört hat, war es ja auch ein freiwilliger Gang, weil er gesagt hat, er kommt mit seinen Methoden nicht mehr weiter. Sei alles mal dahingestellt, aber ich glaube für Hamburg nach der Trennung, die wie gesagt meiner Meinung nach nicht hätte sein müssen, der beste Mann.
Naja, letztes Jahr haben sie es ja auch schon probiert. Da sind sie mit Tim Walter ja durch das Tal. Dann hat er das Ruder einigermaßen noch rumgerissen. Dann sind sie ja doch noch Dritter geworden. In Relegation dann, ja, mit Ach und Krach dann verloren. Und dann haben dieses Mal haben sie halt gesagt, nee, okay, wir ziehen die Reißleine. Also.
Ja, das ist halt auch die Art und Weise zum Teil, glaube ich, wie die da verlieren. Jetzt halt zweimal 4-3 zu Hause und halt wirklich Harakiri-mäßig. Also deshalb, ich glaube schon, dass das die richtige Entscheidung war, den rauszuhauen, weil das einfach zwangsläufig spätestens nach dem Aufstieg, wenn er doch mal geklappt hätte sollen, never ever funktioniert ja. hätte.
Das hat ja
bei Weise, wie das spielen wird. Und ich glaube, da ist Baumgart auf jeden Fall der bessere Mann. Weil er halt das gleiche Prinzip schon dann sehr intensiv spielen, alles Mögliche, aber halt aus einer gewissen defensiven Stabilität und nicht aus wir haben halt einfach 8 Leute vorne und dann schießen wir halt unsere Tore. Wenn wir den Ball verlieren, blöd. Weil dann kriegt man halt die ganze Zeit welche, sondern das einfach ja, da ein bisschen gesitteter zugeht und ich glaube, dass Hamburg mit dem Kader dann das mit Baumgart tatsächlich auch schon über die kurze Zeit, die er jetzt eigentlich nur noch hat, ohne richtige Vorbereitung oder ähnliches, also das trotzdem dann packen auf jeden Fall.
Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, ich habe vorhin gesagt, ob das so ein Match, aber ich kann mir andererseits auch sehr gut vorstellen, dass der jetzt alles komplett rasiert mit Hamburg. Habe ich auch so ein bisschen ein Gefühl.
Also ich finde, es wäre fatal, wenn die jetzt Walter wegen 2x3-4 hätten entlassen, weil entweder du bist von einer Philosophie, von einem Ansatz, von einer gemeinsamen Strategie überzeugt oder du bist es nicht. Und ich glaube, dass bei denen auch erheblich mit reinspielt, dass bei denen wieder schon der Arsch wieder auf Grundeis geht. Weil wenn man sich mal überlegt, was die in den letzten Jahren, die sind jetzt, glaube ich, das 6. Jahr, 2. Liga, die waren 5-mal eigentlich mehr oder weniger kurz davor. Ich glaube, 3-mal allein Relegation, dann noch 3-mal Vierter. Die waren ja immer kurz davor. Und wenn du dir überlegst, was kann jetzt im 6. Jahr dem nochmal die Krone aufsetzen, dann, dass deine zwei kleinen Nachbarn vor dir stehen, was in dem Jahr so ist mit St. Pauli und Holstein Kiel. Also die haben es jetzt so oft verpasst und in diesem Jahr kommt es jetzt noch hinzu, dass deine zwei lokalen Nachbarn, die du von deinem eigenen Selbstverständnis eigentlich überhaupt nicht auf einer Stufe siehst, dass die dir jetzt drohen, davonzulaufen. Also das ist ja schon wieder mit all dem, was in der Vergangenheit war, nochmal eine Situation obendrauf, die auf eine beschissene Art neu für die ist. Und ich glaube, dass dieses drohende 6. Untergangsszenario, was es dann schon wieder wäre, schon auch dazu geführt hat, dass man jetzt den berühmt-berüchtigten neuen Impuls nochmal irgendwie setzen will. Und dass darunter jetzt Walter eben dann letztlich gescheitert ist.
Ja, wobei man muss ja auch zugeben, in den letzten Wochen hat sich ja Hannover auch wirklich rangepirscht.
Es ist ein enges Rennen da oben.
Ja, also ich finde es eigentlich schon die Logik, also was heißt logisch? Ich verstehe schon die Hamburger sportliche Leitung, dann der Reißleine zu ziehen.
Weil ich glaube, die sind nicht mehr so überzeugt von dem Weg, von dem Konzept von Walter, weil das halt jetzt wirklich schon so oft so schief gegangen ist und ich glaube, bei denen spielt schon auch mit eine Rolle, wie oft die jetzt auch durch solche Sachen wieder zur Lachnummer werden. Sei es jetzt
ja, mit Sicherheit.
Zweimal in Folge zu Hause 4 Kisten bekommen und verloren. Diese Saison das Eigentor von Heuer Fernandes gegen Pauli im Derby, als er das Ding unter die Latte wächst und lauter solche Sachen. Ich glaube, das ist halt einfach ein bisschen auch Außenwirkung. Klar, muss man auch mal drüber stehen als Verein, aber es sind halt so viele komische Sachen, die halt schon auch mit dem seiner Philosophie mehr oder weniger oder mit seinem Konzept zusammenhängen, die halt aber auch länger bleiben, als wenn die jetzt einfach mal zu Hause 1-0 gegen Hannover verloren hätten. anstatt jetzt halt 4-3 und 4-3 gegen Karlsruhe. Ja, das ist halt schon was anderes, was halt mehr hängen bleibt irgendwie, glaube ich.
Dieses Eigentor, wenn du das jetzt schon wieder ansprichst, also das ist ja wirklich bezeichnend dafür, was allein in dieser Saison denen schon wieder alles passiert ist. Das ist ja eigentlich so eine Once-in-a-Lifetime-Geschichte, dieses Eigentor. Und es ist einfach nur ein Puzzlestück von vielen. Das ist echt Wahnsinn bei denen.
Jetzt, ich bin echt gespannt. Am Wochenende, ich weiß gar nicht, gegen wen sie spielen jetzt. Das habe ich gerade gar nicht im Kopf.
Na, zu Hause auf jeden Fall.
Zu Hause 3-4.
Der Fanshop freut sich auch. Bin mal gespannt, ob eine Mützenkollektion rauskommt. Beim FC war die ja über Monate hin ausverkauft.
Ja, normalerweise springen sie auf den Train drauf.
Ja, aber war jetzt bei der Vorstellung ja nur mit normaler Schildkappe, nicht mit Skimütze.
Mit einer 72 am Rand?
Weiß ich jetzt das gar
nicht. Hat man nicht gesehen, glaube ich, ja. Hab ich auch nicht gesehen.
Also zu Hause gegen Elversberg.
Boah. Auch unangenehm.
Spiel in die Hose.
Also 100% Pflichtsieg, aber auch halt die maximale drohende Blamage.
Das hat der unangenehme Gegner.
Ja, aber es müssen ja also das.
Wann ist es?
Sonntag, glaube ich.
Sonntag.
Ja, wenn Elversberg gewinnt, auf 3 Punkte am HSV dran. Diese zweite Liga ist so hässlich.
Die ist echt wild. Also die ist echt.
Ja, aber ich wünsche mir, sie schaffen es. Ganz ehrlich.
Wie oft du das jetzt schon im Podcast gesagt hast, krass.
Umgekehrte Psychologie. Hätte
mal wieder Bock auf den Derby.
Ja, echt so. Augsburg. Ja. Ja, hättet ihr halt nicht auf einmal angefangen mit Gewinnen, Mario, wäre Derby auch in Reichweite gewesen.
Nee, da hätte sich's vielleicht, im schlimmsten Fall hätte sich's getauscht. Das ist ja Liga-Zugehörigkeit.
Bremen klopft ja. Und jetzt klopft Bremen ja eigentlich schon international an, ne?
Ich bin ganz ehrlich, ich habe bis vor 3 Stunden davon geträumt, aber jetzt kam die nächste Hiobsbotschaft.
Friedl, oder? Friedl.
Und wir haben jetzt de facto, wir haben keine Abwehr mehr. Also es ist, uns fehlen jetzt die ersten 4 Innenverteidiger, die zugegebenermaßen ohnehin schon nicht alleroberstes Regal sind. Und Verteidiger 1 bis 4 fallen jetzt aus. Über mehrere Wochen und Monate. Also ich glaube, der erste kommt im April jetzt zurück. Ich bin Gott froh, dass wir, glaube ich, bei 29 Punkten stehen.
Das langt.
Und safe. Vielleicht das ein oder andere noch dazukommt, aber der Traum, der da ganz oben irgendwo zwischen den Wolken vielleicht schon so ein bisschen, so ein Sonnenstrahl, so ein Europapokal-Sonnenstrahl kam vielleicht schon durch. Kam jetzt so eine richtig fette Gewitterwolke drüber und jetzt stehen wir im Regen.
Mario, ich erinnere dich ans letzte Mal, als wir im Februar Europapokal gesungen haben. Das war in Stuttgart.
Das war tatsächlich, ich habe vor ein paar Tagen auf Twitter, hat diesen Post vom 14. Februar 2013, den hat jemand repostet. Damals hat Werder ganz kurz gepostet, Thomas Aichin, Doppelpunkt. Ich glaube, diese Mannschaft ist in der Lage, sich für die Europa League zu qualifizieren.
Und dann kein Spiel mehr gewonnen.
Und dann kein Spiel mehr gewonnen. Am Ende, glaube ich, 13. geworden.
Thomas Aichin, oh, krass. Das weiß ich noch,
war in Stuttgart damals. Mhm. Aber grandioses Spiel damals auch. Aber halt auch Spieler. Ja.
Ja. Was willst du da sagen? Muss man nur Kevin De Bruyne sagen.
So. Gehen wir von der zweiten mal in die erste Liga. Denn Bayern hat, in München hat sich ja auch jetzt noch was geändert mit Thomas Tuchel. Und ganz ehrlich, ich glaube, falls sie gegen Leipzig und Lazio nicht gewinnen, dann fliegt er dann schon nach dem Lazio-Spiel.
Ja, meine steile These wäre direkt, der bleibt auf gar keinen Fall bis zum Sommer.
Also, oder vielleicht schon nach Leipzig, wenn sie in Leipzig jetzt am Wochenende, dann ciao.
Ja. Der fährt Sonntagnachmittag zum Auslaufen nicht vor, wenn die verlieren. Beziehungsweise fährt schon vor, aber geht dann in den 3. Stock hoch.
Und verhandelt über seine Abfindung.
Ist es überraschend? Hat euch das überrascht heute? 10 Uhr irgendwann kam die Meldung?
Nee, tatsächlich, ich hatte wirklich jetzt, könnt ihr mir glauben oder nicht, ich hatte letzte Woche, ja, ob ich Bochum, Bayern Games to Watch mache und sagt dann mit These, Tuchel fliegt. aber hab mich dann doch nicht,
ja nicht dafür.
Ja, aber das ist ja sozusagen auf Zeit.
Überraschend ist es tatsächlich für mich auch nicht. Das war eigentlich ein vorabsehbares Ende.
Das hat gar nicht gepasst, fertig. Und das war symptomatisch, habt ihr es gesehen, Kimmich, wie der auf der Bank...
Also das hat mittlerweile ja Tradition, den sein heulendes, neunjähriges Kindgesicht in irgendeiner komischen Situation.
Ja, also ich glaube, wir haben ja auch schon, als der gekommen ist, diskutiert, passt das wirklich, Tuchel und Bayern? Und ja, waren ja damals schon ein bisschen kritisch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, als der damals gekommen ist. Ja, es hat, glaube ich, am Ende nicht gepasst, wie viel Schuld da bei ihm und wie viel Schuld da auch bei der Mannschaft liegt. Ist, glaube ich, von außen sehr schwer zu beurteilen. Aber ich glaube, dann doch jetzt auch der logische Schritt. Und ja, muss man mal sehen, was da jetzt weiter vorgeht. Ich glaube, die Liga ist ja soweit gefühlt eh schon abgeschenkt. Also geht es eigentlich mehr oder weniger nur noch um das Champions League-Ding einigermaßen vernünftig zu Ende zu bringen. Ich glaube, es rechnet auch niemand damit, dass man mit Thomas Tuchel jetzt noch die Champions League gewinnt. Sondern dass das halt einfach jetzt ordentlich zu Ende geht. Man gewinnt gegen Lazio, guckt dann mal, was im Viertelfinale rumkommt. Und geht dann spätestens im Halbfinale gegen einen ganz großen raus. Sag ich mal, ich glaube, das ist gerade die Definition an derselben Straße von die Saison ordentlich zu Ende bringen.
Klingt ja ernüchternd.
Ja, es klingt ernüchternd, aber dieser Umbruch, der muss jetzt kommen. Und die andere Sache ist halt, in den letzten Jahren haben sie es ja wirklich mit Ach und Krach immer so geschafft, die Bundesliga zu gewinnen. Und der Umbruch hätte wahrscheinlich dann schon ein bisschen einen Tick früher kommen müssen.
Das war jetzt einmal letztes Jahr.
Davor, ja, aber die Jahre davor haben sie auch.
Und Krach. Ja, es kann halt auch nicht die Erwartung sein, dass du immer mit fünf und dass du im März Meister wirst.
Ja, aber das ist die Bayern-Erwartung. Und nee, daran werden sie gemessen.
Das ist nicht die Erwartung.
Nee, glaube ich auch nicht.
Dummer Maßstab, ganz ehrlich, den setzt kein vernünftiger Mensch, die Journalisten schon. Aber beschweren sich dann, wenn sie im März wirklich Meister werden, weil alles so langweilig. Der Maßstab ist, Meister zu werden. Vielleicht nicht so wie letztes Jahr mit Dusel am letzten Spieltag in Köln, aber ganz entspannt, 32. Spieltag, 33. Spieltag Meister ist top, ganz ehrlich. Und das war jetzt bis auf letztes Jahr eigentlich die letzten 10 Jahre dann. Und von dem her, ich glaube, jetzt kommt wieder, Mario verdreht gleich die Augen, und ich sage, ja, die brauchen das jetzt auch, mal nicht Meister zu werden, nicht Pokalsieger zu werden. Aber ich glaube, es ist wirklich so, weil letztes Jahr hat man dann halt auch, ich glaube, ein bisschen vor dem Umbruch gedrückt, weil es hat ja doch gereicht und jetzt neuer Trainer, neue Saison, kann das alles wieder machen, aber also ganz unschuldig ist die Mannschaft da halt jetzt auch nicht, wenn da jetzt der nächste Trainer mehr oder weniger dran scheitert auch, die in die Spur zu bringen, sodass jetzt halt auch, glaube ich, mal ein paar Köpfe auf dem Feld rollen werden.
Ich habe ja echt kurz gedacht, am Wochenende gegen Bochum, die erste Viertelstunde war ja krass von Bayern. Habe ich gedacht, okay, das sind jetzt in Anführungszeichen wieder die Bayern, wie man sie kennt. Aber dass sie eine Einzelführung gegen Bochum verspielen, ist auch ist eine dicke Hausnummer.
Typisch.
Ja, also die klassischen Bayern, die sind es ja schon seit Monaten, wenn nicht gar 1-2 Jahren nicht mehr. Das hatten wir ja letzte Woche und schon ein paar Mal besprochen. Ganz interessant finde ich, das letzte Mal vergleichbare Situation mit Trainerentlassung während der Saison im Hinblick auf den Sommer war übrigens Louis van Gaal. Der hat es dann noch 4 Wochen ausgehalten. Ist dann auch vorzeitig gegangen worden, möchte ich mal sagen. Und Tom, ich gebe dir da recht, dass die das durchaus brauchen, weil wenn wir uns mal zurückerinnern, an das aus Bayern-Sicht unsägliche Jahr 2012 mit Double Dortmund und Finale Dahorn-Niederlage. Ich meine mich zu erinnern, dass da Uli Hoeneß gesagt hat, wir werden jeden Stein umdrehen, und resultiert sind jetzt bis heute 12 oder 11 Meisterschaften in Folge. Also da werden die Sinne auf jeden Fall geschärft. Auf der anderen Seite ist die Situation aber auch eine andere als vor 12 oder 13 Jahren, weil Bayern im Hinblick auf die ganz großen internationalen Teams schon in gewisser Weise abgehängt ist und die schauen müssen, wo denen ihr ganz persönlicher Weg hinführt, glaube ich. Also die müssen sich zeitnah entscheiden, welchen Weg sie gehen wollen. Da wird mit Sicherheit auch nicht dieses Jahr und nicht nächstes Jahr, aber in den nächsten 5 bis 10 Jahren auch das Thema Super League wieder auf den Schirm kommen. Aber das würde jetzt zu weit führen. Um nochmal vielleicht den Bogen zu Tuchel zu schlagen. Ich finde, der ist schon eine ziemlich arme Sau mit der Gesamtsituation beim FC Bayern. Zum einen mit dieser sehr unausgewogenen Mannschaft, die zum Teil auch durchzecht ist von Spielern, denen Weltklasse attestiert wird, die aber das nicht sind. Von Personalentscheidungen von oben, die nicht aufgegangen sind, die mittlerweile ja auch schon des Öfteren versucht wurden zu korrigieren. Mit Max Eberl, der am 1. März anfängt, fängt wieder ein neues Kapitel auf dem operativen Geschäft an. Gleichzeitig ist Tuchel aber auch in gewisser Weise selbst schuld, weil er auch wöchentlich nichts dazu beigetragen hat, die Situation in irgendeiner Weise zu entschärfen. Das fängt an mit irgendwelchen trotzigen Kindreaktionen, wie ein beleidigter Bub, auf jedes aufzuspringen, jedes Thema 5 oder 6 Mal auszuschlachten, nur weil er sich offensichtlich persönlich angegriffen fühlt. Das kann, weiß ich nicht, also ist ja auch nicht sein erster Top-Club gewesen. In Paris und Chelsea wird es vielleicht anders gewesen sein, aber dass beim FC Bayern 24-7 alles auf dem Brennglas ist, das ist ja auch nichts Neues. So.
Aber ich glaube, wenn du sagst mit PSG und Chelsea, das haben wir halt auch nicht so krass mitbekommen.
Ja.
Weil es halt so Ausland war. Ja. Weil oft wird ja auch oft mit Klopp verglichen und alles. Und dann sagt man immer, Klopp ist halt noch diese menschliche Komponente. Aber ich finde, er hat es bei PSG sehr, sehr gut gemacht. Und ich würde jetzt mal sagen, PSG ist sogar noch ein Tick komplizierter alles mit dem Neymar, Mbappé und noch darüber. Also da hat es ja auch irgendwie funktioniert.
Also ja, bei PSG hat es dann andere Gründe. Das war ja dann eher von irgendwie unerklärlich von der Vereinsführung. Aber ja, also frei von Schuld will ich Tuchel nicht sprechen und also wenn die am Samstag verlieren, ich glaube 18:30 Topspiel, dann ist der am Sonntag weg.
Dazu dann wieder später mehr, glaube ich.
Das meiste zu dem Spiel haben wir ja jetzt schon. Das Spannendste ist ja schon durch, aber kommen wir nachher nochmal drauf, genau.
Ja, und wer soll's machen? Komm,
du. Genau, als... es kursieren ja wilde Namen.
Ja, ich habe heute auch ein paar wilde Namen gelesen. Ich glaube jetzt zum Beispiel tatsächlich so jemand wie Flick wäre tatsächlich nicht die Lösung. Also fühle ich gar nicht irgendwie, weil außer der Kader wird wirklich komplett durchgemischt, weil sonst hängst du in dem gleichen Ding drin, wie es dann bei Deutschland war, dass es halt nicht funktioniert. Der klassische Bayern-Move von früher wäre Xabi Alonso plus 3 Spieler aus Leverkusen.
Halte ich nicht für so unrealistisch.
Oder? Genau, ich habe vorhin auf Sky kam irgendwas, habe ich gesehen, ja, dass Bayern...
Ja, Plettenberg hat wohl gesagt, dass Bayern sehr gute Chancen hätte. Also ich glaube auch, dass der weg ist in Leverkusen, entweder macht der Bayern oder macht der Liverpool. Wenn das jetzt beides frei ist und der so abliefert und, sage ich mal, bald schon auf Triple-Kurs ist, jetzt mal von der Euroleague, klar, ist immer schwierig, jetzt dann voll einzuschätzen, aber Pokal und Liga sind sehr absolute Top-Favoriten und eigentlich wäre es eine Enttäuschung, wenn sie jetzt nicht beides holen. Deshalb steht ihm ja auch alles offen. Wirklich schwierig tatsächlich, was da kommt. Habe ich mir jetzt tatsächlich noch keine Wunschlösung so richtig überlegt.
Ich habe ja auch den Namen Zidane gelesen, weil es komplett random wäre.
Ja, Welttrainer halt. Also,
also ich fände es cool, natürlich, ich fände es cool.
Halt jeder Name, der groß ist. Ich habe auch irgendwas von Conte gelesen und ja, De Michelis, alles. Also, ja. Deshalb.
Also Zidane, als ich das vorgestern, glaube ich, das erste Mal gelesen habe, da dachte ich mir so, oh scheiße, den gibt's ja auch noch. Den habe ich irgendwie, weiß nicht, der ist irgendwie komplett unterm Radar verschwunden, ein bisschen.
Ja, war ja komplett weg, da hat man auch gar nichts mehr gehört, nachdem er bei Real Madrid aufgehört hat.
Ja, und der ist, der ist natürlich schon, also der wäre eine Masterlösung, glaube ich, so allein schon vom Namen her. Ich glaube jetzt in seiner zweiten Amtszeit bei Real, die war dann nicht mehr so erfolgreich und er wird ja auch immer wieder mit Frankreich in Verbindung gebracht. Keine Ahnung, inwieweit da Deschamps vielleicht nach der EM dann, sei es aus Erfolgsgründen, sei es aus Misserfolgsgründen, vielleicht dann nicht mehr im Amt ist. Ich glaube, Frankreich-Nationalmannschaft würde dann schon nochmal vor Bayern für ihn gehen. Klar, weiß ich jetzt nicht, aber ist jetzt meine Einschätzung. Xabi Alonso wäre die logische Nummer, auch verbunden mit dann zwei oder drei Spielern. Hansi Flick kann ich komplett nachvollziehen, Tom, würde ich mir auch überhaupt nicht wünschen als Bayern-Fan. Nee, fühle ich überhaupt nicht. Jürgen Klopp, glaube ich, können wir auch ausschließen. Mhm. Zumindest jetzt im Sommer nicht und auch, glaube ich, generell nicht, weil der hat einfach, das kaufe ich ihm auch komplett ab, so wie er jetzt sagt, dass er nie wieder einen anderen Premier League Club trainieren wird, wird er, glaube ich, aus Respekt zu Dortmund nicht zu Bayern gehen. So, das muss der auch nicht machen. Ich schätze den nicht so ein, dass der irgendwie sich da jetzt nochmal irgendwie jemanden was beweisen muss. José Mourinho ist nichts mehr, zumindest auf der Ebene.
Ist ja nichts für die deutschen Journalisten und
nee.
Alles drum und dran. Das ist zu heftig, das vertragen. Das vertragen die armen Allmanns, glaube ich, nicht. Und,
was halt schon sein kann, Sebastian Hoeneß, wenn der jetzt bei Stuttgart so weitermacht, wie es aktuell ausschaut. Die Entwicklung ist ja wirklich bemerkenswert. Da ist der einzige Knackpunkt vielleicht, ob das dann zu früh der zu große Schritt ist, sei mal dahingestellt. Und ansonsten wird es dann, glaube ich, auch schon dünn. Also ich habe gelesen, Transfermarkt hat da einige Kandidaten gelistet. Da stand noch Jogi Löw als Kandidat drauf und Antonio Conte.
Conte hat der Tom auch gesagt. Ja, ich finde es eher so spannend, je nachdem, wie sie sich jetzt entscheiden, falls ja Tuchel jetzt am Wochenende verlieren sollte und sich dann vor dem Sommer dann sozusagen beendet, wer dann sozusagen die Interimslösung wird und dann im Sommer dann nochmal den kompletten Umbruch.
Thomas Müller und Manuel Neuer mal Spielertrainer dann verschließe so.
Weil das ist ja auch ein großer Faktor, der da mit einbezogen werden muss.
Ja, ich glaube, da kommt, also irgendeine Interimslösung finden sie, die dann auch wirklich ganz sicher weiß, im Sommer ist, egal was ich jetzt noch mache, ich bin weg. Ich glaube, das kriegen sie hin. Weil der kann sie ja eigentlich nur qualifizieren noch mit, ich bin ein super Trainer, wenn er dann noch die Champions League holt.
Ja, eben, also jetzt lass die mal am Samstag wirklich verlieren. Leverkusen sehe ich zu 0%, dass die eigentlich auch nur irgendwie noch einen Punkt abgeben, dann sind die am Samstag oder Montag 11 Punkte weg. So, dann geht's ja, also die werden ja wohl kaum auf Platz 5 dann noch einlaufen und Champions League verpassen. Das passiert ja auch nicht. So, das ist ja dann wirklich ein sehr langes Austrudeln einfach nur. Also das kann mehr oder weniger auch jeder machen. Ehrlicherweise irgendwie, keine Ahnung. Was mir jetzt gerade noch einfällt, haben sich Nagelsmann und Bayern derart verkracht, dass ein Comeback nicht möglich ist?
Niemals macht das Nagelsmann. Never ever.
Das würde ich so safe nicht sagen wie du, Freddy. Nee. Das war ja, wer war das? Kahn und Brazzo.
Ja.
Kahn und Brazzo sind weg.
Neuer hört auch bald irgendwann mal auf.
Ja. Aber ich glaube halt, Sommer ist zu früh, weil da wird Neuer noch nicht weg sein. Und ob du den dann direkt holen willst, nachdem er in der Gruppenphase von der Heim-EM raus ist, weiß ich auch nicht. Kurzes Quiz, wer sind die drei Gruppengegner?
Ach, scheiße.
Ungarn. Klar, Schottland, Ungarn, Schweiz.
Schweiz hätte ich
vorbereitet mittlerweile.
Schweiz hätte ich noch hingekriegt.
Nee, Schottland, Ungarn hätte ich hingekriegt.
Ungarn, Schweiz hätte ich noch hinbekommen, Schottland wäre
Schottland wieder. Ist ein Eröffnungsspiel, glaube ich, gell?
Ja.
Ja, ich glaube, es hängt auch ein bisschen davon ab, jetzt zum Beispiel, wenn man vergleicht Hoeneß, Zidane, was passiert wirklich im Sommer? Weil dass jetzt Zinedine Zidane bei Real Madrid der krasse Entwickler war, der hier einer Mannschaft seinen Stempel aufgedrückt hat und hier die jungen Spieler forciert hat und neue Spielweise, sag ich mal, reingebracht hat, war ja jetzt auch nicht so, sondern der hatte halt einfach eine absolute Goat-Elf und hat halt gesagt, macht ihr das
Spaß.
Mal.
Habt Spaß,
ich bin,
ja.
Ich bin draußen, wenn ihr eine Frage habt, aber...
Ja, der war der war der Dirigent in einem perfekt abgestimmten Orchester oder der Maschinenführer.
In einer perfekt geölten Maschine.
Wo du nur auf den Knopf drückst und dann läuft die. Und dann machst du nach 90 Minuten drückst wieder auf Stopp und dann hört sie auf zu spielen.
Eben, und deshalb hängt es halt schon auch ein bisschen davon ab, was du im, was im Sommer passiert, sag ich mal. Wenn du dann wirklich halt sagst, du machst hier mal einen harten Cut, holst vielleicht auch den einen oder anderen Jungen, dann weiß ich nicht, weißt, dann hat vielleicht auch es ein Sebastian Hoeneß einfacher, als wenn da jetzt halt weiterhin 14 Alpha-Tiere rumrennen, die aber nichts geschissen bekommen.
Ja, und vielleicht holen die ja einfach Hoeneß und der bringt dann noch Enzo Mio, Dennis Undaf und Gerasi, wer spielt hinten drin gut? Ito
Anton,
oder so mit.
Anton spielt Anton auch ganz gut. Ja.
Mit. Und Nübel. Nübel, ja, Nübel bringt stimmt. er mit. Stimmt, und Nübel verdrängt dann doch noch unerwarteterweise Neuer.
Wie viele Jahre später? Wie viele Jahre später?
Das wäre dann tatsächlich nochmal eine ganz unerwartete Wendung.
Ja. Nee, deshalb sehr schwer tatsächlich. Und ich glaube halt auch, dass der Umbruch sehr stark von dem Trainer auch mit abhängt, der da kommt. Wo ganz genau getauscht wird und wie dann auch ausgetauscht wird, sag ich mal. In welchem Regal dann auch, sag ich mal, im Sommer nochmal gefischt wird. Also da wird Geld fließen, auf jeden Fall, aber ich glaube, es hängt schon noch ein bisschen vom Trainer nochmal ab, in welches Regal man versucht zu greifen.
Ja, ja. Spannende Zeiten auf jeden Fall.
Vielleicht das Thema Frankfurt mit Blick auf die Zeit machen wir es ein bisschen kürzer. Ist es auch für dich in Ordnung, Mario? Oder?
Von mir aus können wir das auch überspringen. Also.
Gut. Dann kommen wir zu den Reviews. Aber Mario, da darfst du anfangen, weil es gibt mal wieder was, ne?
Ja, These eingeschlagen. Klar. Ja, Niederlage gleich Haue.
Ja, gut, aufgrund unserer Erfolgsbilanz
also das ist,
nehmen wir das mal mit.
Das hätte ich aber auch definitiv so eingeordnet. Also Niederlage ist Haue.
Also 1-2 Niederlage für Dynamo Dresden im Schacht von Aue. Sachsen-Derby am Sonntagnachmittag verloren. Und also ganz ehrlich, Dynamo Dresden als ganz klarer Aufstiegsaspirant, die haben da schon dann ihre Haue in Aue bekommen mit der Niederlage, beziehungsweise dann ihren Dämpfer im Aufstiegsrennen. Stimmung war, wie erwartet, top. Spiel an sich war auch ein bisschen wie erwartet. Unterm Strich These eingeschlagen, kann man so abkürzen.
Kann man so sagen, ja. Und bei Dresden ist ja echt, die sind so ein bisschen in der Krise. Klar, die haben das 7-2, aber aus den letzten 4 Spielen dann dreimal verloren.
Tendenz eher negativ, ja.
Ja. Genau, und Sandhausen pürst sich ja ran, sehe ich gerade.
Ja, die völlig wild. Das 6-3, habt ihr das angeguckt?
Ja, angeguckt nicht, aber ich habe es halt mitbekommen.
Ich habe das Bild gesehen, wie die Tore gefallen sind. Da hat es mir schon gereicht eigentlich.
Ich habe mir die Zusammenfassung in der Sportschau angeguckt. Also die waren ja wirklich nach 13 Minuten 3-0 hinten, dreimal völlig indisponiert und dilettantisch bei Standard einfach schlicht nicht anwesend gewesen im Strafraum. Und dann aber irgendwie mit den ersten zwei eigenen Torschüssen auch schon getroffen, rangepirscht und dann nach und nach das Spiel komplett gedreht. Also vogelwilder Spielverlauf und sehenswert, krass.
Ja, vor allem nicht gegen irgendjemand gedreht.
Ja, gegen den ersten.
Also gegen Tabellenführer. Tabellenführer. Also, ist nicht so, dass der Letzte halt kurz drei Tore gemacht hat und dann halt doch seine normale Performance abgerufen hat, sondern gegen den Tabellenführer Regensburg. Also ist schon wild,
ja. Ja, also es war mal wieder, finde ich, krass zu sehen, völlige Ausnahme, wie irgendwann ist es ja Kopfsache. So, schon innerhalb des Spiels. Du führst da aus Regensburger Sicht 3-0 und schaltest dann offensichtlicherweise
ab.
Zwei Gänge zurück. Nee, so. Und wenn du einmal dann in dem Tritt drin bist, dann willst du da wieder reinkommen, aber kannst es einfach irgendwie nicht.
Das ist wie FIFA, wenn du 3-0 führst. Ja, und dann 3-2, 3-2 und dann weißt du ganz genau, scheiße, das Spiel geht 3-3 und ich verliere das Ding noch.
Ja, ist echt so.
Und das Momentum war dann halt auf Sandhausener Seite, ganz einfach. Gibt's auch in Real Life.
Echt krass.
Dann Tom noch, dein Game to Watch.
Ja, ich hatte ja die Hertha gegen Magdeburg. These nicht eingetroffen, leider. Aber muss man sagen, jeder, der sich's reingezogen hat, hat auf jeden Fall ein Game to Watch miterlebt. Zum zweiten Mal die Saison. Diesmal 3-2 für die Hertha, Platzverweis noch für Magdeburg. 60 Minuten 3-2, da habe ich eigentlich schon gedacht, die 7 Tore, die kommen noch, aber dann war irgendwann, glaube ich, bei Magdeburg auch der Akku leer und also so schlecht wie Hertha am Ende die Konter ausgespielt hat, also das habe ich ja auch noch nie gesehen. Und lustig, aufgrund Fan-Protesten vorgezogene Halbzeitpause, habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen und euch nicht gewusst, dass das geht. Weiß nicht, habt ihr es mitbekommen, weil 45. gab es Ecke für Magdeburg und dann kam halt Tennisbälle und dann hat der Schiri entschieden, sie gehen jetzt schon in die Halbzeit. Dann waren die drin, dann sind die rausgekommen, dann war 4 Minuten Nachspielzeit inklusive der Ecke dann und nach 4 Minuten hat er abgepfiffen, die sind einfach haben einfach die Seite getauscht, der hat wieder Anspiel gemacht und es ging dann ohne noch eine Pause quasi weiter.
Ich habe das mitbekommen, aber ich habe es nicht gecheckt in dem Moment, weil ich war dann nicht mehr auf der Höhe. Ich habe da dann parallel schon umgeschalten auf The Zone fürs Werder-Spiel und habe das nur noch auf einem Auge irgendwie verfolgt, aber in dem Moment schon kapiert, irgendwie ist es jetzt nicht so, wie es sein sollte. Aber jetzt danke für die Erläuterung.
Das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen, aber eigentlich ganz...
Eigentlich clever gemacht, also muss man ganz ehrlich sagen. Also finde ich.
Ja. Aber These leider, 7 Tore waren es dann doch nicht.
Genau. Dann der Vollständigkeit halber noch zu meinem Game to Watch auf der Insel, City gegen Chelsea. These auch nicht eingetroffen. De Bruyne war ziemlich blass. Ich habe vorausgesagt, dass er Assist und Tor macht, ziemlich blass gewesen. Und das Einzige, was man da so mitgenommen hat, ist, Haaland hat was weiß ich wie viele Chancen verballert. Also richtig krass. Also normalerweise macht er da 2, wenn nicht sogar 3 Tore. Der hat alles verballert, was er bekommen hat. Und ihr zwei habt ja letzte Woche auch noch gesagt, Chelsea wird da nichts mitnehmen, aber anscheinend doch ein Pünktchen noch mitgenommen. Danke.
Die hätten aber, ohne Scheiß, ich finde...
Chelsea war, glaube ich, geil, oder?
Was?
Das Tor von Chelsea war relativ geil, glaube ich, oder?
Das Tor, das war halt von Palmer, schöner Querpass auf Sterling, Sterling lässt Walker schön aussteigen und dann ein geiler Schlenzer.
Ja, aber dafür
gut gekontert auch.
Ja, gut gekontert, ja. Es waren dann 2 Ex-City-Spieler, Palmer auf Sterling.
Ich finde, die hätten auch gewinnen können, ehrlicherweise. Also klar, City hatte schon viele Chancen, aber Chelsea hatte jetzt auch nicht nur irgendwie die eine Torchance. Die hatten auch ein paar Sachen durch Jackson und so weiter.
Ja, Jackson erste Halbzeit zweimal, glaube ich. Aber Haaland, was der halt verballert hat, war echt krass. Also, aber.
Ja.
Nun. Tja, war wohl nichts. Aber immerhin Mario.
Hat uns Mario, bitte. Gratulation, Mario. Gratulation, danke. Wirklich.
Okay. Danke, danke, danke.
So, kommen. Ach so. Kicktipp dürfen wir nicht vergessen.
Ich habe nicht gewonnen, mir ist egal.
Schauen wir noch kurz rein. X Lüdi, herzlichen Glückwunsch. 15 Punkte Spieltagssieger, geht auch 4 Plätze nach oben. Es gibt einen neuen Thron. TF19, Tilo Fritz, jetzt auf Rang 1. Hat ein FCO10 von der Spitze gestoßen. Wenn ich jetzt in unser Universum schaue, Grosso mit soliden 12 Punkten ein Platz runtergegangen. Ich mit 11 Punkten ein hoch und Toss ein hoch mit 8 Punkten, soliden 8 Punkten. Also ein bunter Spieltag tatsächlich, 15 Punkte, aber jetzt nicht das All-Time-High. So.
Habt ihr am Montag hart aber fair geguckt?
Ich habe nur ein paar Ausschnitte gesehen tatsächlich.
Nee, wollte ich mir aber noch reinziehen bei Gelegenheit.
Ja, das solltet ihr wirklich im Nachgang. Jetzt ist es ja ohnehin, es ist ja durch. In derlei Hinsicht ist es dann aber noch mal lustiger eigentlich, weil ich will jetzt keine minutenlange Sendungskritik machen, aber das war von der ARD bis auf wenige Ausnahmen wirklich sehr gut umgesetzt. Und es war halt das Eindringlichste oder das Auffälligste, fand ich, dass die Vertreter der Fanseite unglaublich informativ, eloquent gewirkt haben, im Gegensatz zu der vermeintlichen Investorenseite, die halt entweder in Person von Markus Babbel oder Ariane Hingst nur Scheiße gelabert haben oder in Person von Martin Kind halt der offensichtlichen eigenen Fiktion komplett überführt wurden. Also es war wirklich eine verbale, argumentative Beerdigung und trotzdem aber auf einer sehr ausgewogenen Art. Also es lohnt sich wirklich, die, glaube ich, 75 Minuten sich nochmal anzuschauen, weil das wirklich sehr viel auf den Punkt gebracht hat und auch viele Leute offensichtlich in einem breiten Publikum angesprochen hat, weil das jetzt das Thema letztlich in der ARD zur Primetime um 21 Uhr in dem Ausmaß auch in der Länge behandelt wird, zeigt ja, was das erreicht hat mit dem finalen Ding dann von heute, mit der Entscheidung, dass es jetzt vorerst gestorben ist. Ja. Hab ich ehrlicherweise nicht für möglich gehalten, dass es jetzt so schnell dann von oben tatsächlich beendet wird. Ist aber auch sinnbildlich, finde ich, dass die das jetzt so beenden, weil denen offensichtlich die Argumente um die Ohren geflogen sind und die Ausführung von Watzke jetzt, dass man das juristisch nicht mehr aufrechterhalten kann und so weiter, das zeigt ja nur, dass das von vornherein im Dezember mit der Abstimmung, das war ja eine reine Hinterzimmertürchen-Nummer, die das irgendwie im Verborgenen, im Geheimen machen wollten. Und sobald es jetzt irgendwie an Transparenz ging, dass die dermaßen schnell jetzt einknicken und es nicht mal nochmal irgendwie in Betracht ziehen, das nochmal neu zu machen, das zeigt ja, dass das dann schlichtweg nicht aufrecht zu erhalten wäre.
Ja, schon mit besonders das mit Kind jetzt, was dann letzte Woche ja noch rausgekommen ist, das war ja dann wirklich so das...
Ja, es hat es fast zum Überlaufen gebracht.
Ich wollte gerade die Kirsche auf der Sahnetorte, aber ja, zwar das ist krass, also das kann man sich eigentlich wirklich gar nicht vorstellen, dass der da sozusagen sich über allem stellt und dann sozusagen falsch, oder hat es ja gemacht, falsch abstimmt.
Und wirklich, schaut euch das bitte an. Das ist so, wirklich, das ist ein dermaßen bizarrer Auftritt von dem. Du verstehst den erstens auch akustisch kaum mit seinem Holzgebiss und seinen Riesenohren, wie der da sitzt und immer so in die Luft schaut, so, ich weiß, dass ihr mich sowieso alle hasst. Und es ist wirklich so offensichtlich, dass es dem auch nicht um die Sache geht. Der ist wahrscheinlich von dem Investor, der Investor ist dem wahrscheinlich scheißegal. Man merkt dem so krass an, dass der einfach vor 15, 20 Jahren, als er bei Hannover eingestiegen ist, der ist immer noch beleidigt darüber, dass dem keiner dankbar ist. Das ist bei dem so krass zu erkennen, dass der einfach ein gekränktes Ego hat und dass der jetzt auf narzisstische Weise, wo es nur geht, irgendwas dagegen unternimmt, um gegen Fußballfans und deren Willen bzw. deren Interesse vorzugehen. Das merkst du bei dem in jeder Ausführung, dass es ein reines persönliches Ding von dem ist.
Das Ego. Ego ist angekratzt.
Ja, komplett. Das ist eine reine Ego-Nummer.
Aber jetzt stellt sich noch die Frage, fliegen nochmal Abschlusstennisbälle, Mario, am Wochenende? Haben sie noch ein paar, die Fans? Nee,
glaube ich nicht. Also es ist ja die Maxime eigentlich erreicht worden. Die Forderung war ja die ganze Zeit die Mindestforderung war eine transparente Neuabstimmung zur übrigens Zweidrittelmehrheit, weil jetzt in den vergangenen Tagen auch diskutiert würde, ja, wir können gerne eine transparente Neuabstimmung machen, dann aber mit einfacher Mehrheit, was ja auch schon wieder so ein Taschenspielertrick eigentlich ist. Und dass das jetzt ad hoc komplett gekippt wurde, gibt ja den Fans im ersten Sinne erstmal richtig. Damit will ich gar nicht sagen, dass jetzt die Proteste in den letzten Wochen maßgeblich dafür entscheidend waren, dass das jetzt gekippt wurde. Das wurde gekippt, weil die einfach mehr oder weniger überführt wurden. Die wurden mit Argumenten auf wirklich hoher rechtlicher Sicht konfrontiert und konnten das einfach nicht handeln. Das war auch der Grund, warum die das überhaupt geheim machen wollten. Und die hätten sich jetzt damit transparent, offen, rechtlich mit auseinandersetzen müssen, was wahrscheinlich auch nicht im Sinne von CVC und davor Blackstone war, weil diese Private Equity Unternehmen, die sind, glaube ich, nicht darauf aus, dass man bei denen genau drauf schaut, woher kommt das Geld und so weiter und was die für Machenschaften haben. Also das ist jetzt innerhalb von kürzester Zeit dermaßen gegen die Wand gefahren worden, weil eben das durch die Proteste diese öffentliche Wahrnehmung bekommen hat und diese öffentliche Relevanz. Weil wenn wir uns zurückerinnern, vor 3-4 Wochen, da war das noch ein Nischenthema, da war das dauerpräsent in der Kurve und im Stadion und erst vor wenigen Tagen, vor 7 oder 10 Tagen, hat es wirklich die breite Öffentlichkeit erfasst. Da hat erstmal nur, sag ich mal, der Doppelpass drüber berichtet, da aber auch Gestalten mit Alfred Draxler, Marcel Reif und so weiter ihre Ausführungen bekommen. Und wenn wir ehrlich sind, Doppelpass-Publikum, das ist halt auch der Manfred und Sibylle zu Hause Sonntag vormittags schon mit dem Weizen in der Hand und hat dementsprechend auch die Meinungsgrundlage. Und jetzt aber wirklich in den letzten Tagen ist es ja an ein breites Publikum rangekommen. Also, und es hat alles, dass ARD 21 Uhr mehr oder weniger da einen Brennpunkt zusendet. Die Woche davor auch bei Markus Lanz.
Bei Lanz,
da
wollte ich gerade sagen.
Eigene Sendung drüber gemacht wird. Ja. Das hat jetzt eine dermaßen Aufmerksamkeit erregt, dass das eine ganz andere Relevanz erreicht hat und für die DFL so in ihrer Wunschvorstellung einfach nicht mehr umsetzbar war.
Ja.
Und da auch nochmal ganz lieben Gruß an die ganze Fraktion, die gemeint hat, dass die Proteste sinnlos sind und dass die Fans sowieso nichts erreichen. So, es hat, wie gesagt, es war mit Sicherheit nicht der Hauptgrund dafür, dass es jetzt gestoppt ist, aber es war der Hauptgrund dafür, dass das diese öffentliche Wahrnehmung erfahren hat. Und es ist auch nicht das erste Mal, dass das passiert. Das war das Gleiche bei den Montagsspielen zum Beispiel.
Genau, das weiß ich noch, ja.
Und was man auch sagen muss, der Protest war zu keiner Zeit in den 10 Wochen irgendwie gewalttätig. Er hatte einmal diesen Punkt, dass es über die Stränge schlagen könnte mit dem Fadenkreuz. Und ansonsten waren das Proteste, die kreativ waren, die natürlich genervt haben, was sie aber auch müssen, die teilweise auch lustig waren mit den ferngesteuerten Autos und so weiter. Das war eine Protestform, wie man sie eigentlich kaum, finde ich, besser ausleben kann und machen kann in einem gewissen Rahmen. Deswegen ganz klarer, um beim Tennis zu bleiben, Punktsieg für die Fans, Spielsatzsieg für die Kurve.
Mario, der alte Tennisprofi.
Echt so. Du hast doch mal Tennis gespielt, gell, Mario, oder?
Ja, ich war ganz schlecht.
Ja, wie im Fußball halt auch. Nur
Abseits. Ich war einmal, aber 2009 war ich Newcomer-Club-Weltmeister, wie das heißt.
Club-Weltmeister. Hast Vereinsmeisterschaften gewonnen, oder was?
Ja, bei den Leuten, die neu angefangen haben.
Ah, cool. Gratulation noch dafür.
Danke.
Mario, da du jetzt so in Redelaune warst, nimm doch uns noch mit für dein Game to Watch. Dann kannst
ja, da muss ich ehrlich sagen, habe ich mich jetzt sportlich gar nicht so drüber informiert. Frankenderby auf jeden Fall, Sonntag 13:30 Uhr, das ist immer sehenswert. Das 200 was weiß ich was, eine lange Tradition. Und mein Game to Watch ist,
deine These.
Zu viel geredet am Stück.
Ja, jetzt ist echt Vokabular erschöpft. Meine steile These ist, dass es weg von den Protesten trotzdem zu einer Unterbrechung kommen wird.
Dass ohne Tennisbälle.
Dass es Derby-mäßig, so wie wir es kennen, zu einer Unterbrechung, aus welchem Sinne auch immer, kommen wird. Und ich will das gar nicht sagen, dass es gut ist, sondern das führt dann wahrscheinlich eher wieder dazu, dass der Diskurs umschlägt im Sinne von die dummen Ultras, jetzt machen sie wieder das, wofür sie eigentlich bekannt sind. Ich hoffe, die steile These geht nicht auf, aber einfach mal meine steile These, weil ich jetzt sportlich gar nicht so viel zu sagen kann. Fürth ist klarer Favorit laut Wettquoten, kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, aber Zorniger lässt ja einen guten Fußball spielen, die stehen ja auch auf, was weiß ich,
5, 6
irgendwo, Nürnberg hängt irgendwo im Niemandsland rum. Ich würde mir wünschen, Nürnberg gewinnt.
Ja, hoffentlich, Alter. Niemand will Kräuter Fürth in irgendeiner Form in der ersten Liga sehen. Also.
Nee, komm, dann ändere ich es ab. Dann, ich hoffe, alles bleibt friedlich. Es gibt geile Choreos, eine geile Show, aber keine komischen Ausschreitungen, was zur Unterbrechung führt. Wenn Fürth so ein krasser Favorit ist, dann ganz simpel, steile These, Nürnberg, Derby-Sieger.
Ah, okay. Gut, nehmen wir mit. Dann würde ich den Anschluss machen, weil ich habe mich auch für ein Derby entschieden. Der Superclásico in Argentinien steht an. Sonntag 21 Uhr wird auf der Zone übertragen. Ein verrücktes Derby. Ich glaube, Mario, letztes Jahr hattest du es auch einmal dabei, glaube ich. Mit den 7 roten Karten, glaube ich. Kann das sein?
Ja, kann sein. 21 Uhr.
21 Uhr Sonntag, ja.
Gott sei Dank, dass Argentinien sich für die Fans weltweit einsetzt und für uns das zur perfekten Sendezeit läuft. Bei denen ist es ja dann, keine Ahnung, mittags um 3.
Ist ja, aber scheiße. Das geht eigentlich auch. River Plate gegen Boca Juniors. Verkehrte Welt. River Plate, der reiche Club und sozusagen gegen die Arbeiterklasse von Boca Juniors. Ich habe es vorhin gesagt, das vorletzte Duell, was, glaube ich, Mario wirklich als Game to Watch hatte, war auch ein Game to Watch. Da gab es wirklich ab 90 plus 3, glaube ich, noch 7 Platzverweise. 3 davon auch außerhalb vom Feld. Also es wird hitzig oder sollte hitzig werden.
Das wollen wir ja auch sehen, da sind wir mal ehrlich. Scheißegal, wie das ausgeht, Alter. Egal, Endergebnis.
Vielleicht nur, das habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich habe dann nur, als ich mir die Kader so ein bisschen gesehen habe. Wisst ihr, wer Trainer bei River Plate ist?
Ja, der Mikitis.
Ja, das habe ich echt gar nicht auf dem
Schirm. Deshalb ist der ja auch Mitkandidat. Der war ja bei Bayern in der Akademie viel. Ja. Und ich schneide dann dorthin, glaube ich, vor 1,5 Jahren jetzt. Das und sammelt da jetzt seine ersten Profi-Erfahrungen. Deshalb ist der ja jetzt ein sehr krasser Außenseiter-Kandidat, sage ich jetzt mal, aber halt steht irgendwie auch mit in den Sternen, sage ich mal, weil er schon krasse Verbundenheit zum Club hat mit allem und jetzt halt auch langsam Profitrainer wird, wobei er dann halt
von Argentinien River Plate
zu Bayern, erste Mannschaft ist schon
ein großer Sprung.
Aber der grätscht halt vielleicht im Training dann auch nochmal einen wirklich weg.
Und bei Boca, die haben einen geilen Sturm, also für FIFA war der echt geil, Cavani und Benedetto, also echt interessant. Und Mario, also ich gehe nicht auf hitziges Spiel, das wird es ja so oder so, das wäre dann keine steile These mehr, sondern ich sage einfach, Cavani entscheidet ein Superclásico.
Wie stehen die da aktuell?
Das ist ja ganz komisch, in Argentinien gibt es ja dieses zwei, also
ja.
River Plate relativ weit oben, Boca Juniors nicht so im Mittelfeld, aber ist ja noch Anfang der Saison.
Die spielen Kalender, ja, oder?
Genau, Anfang der Saison. Von dem her, also wenn man sich die Quoten anschaut, River Plate hat glaube ich 1,90 und Boca 4,10, 4,20 vorhin, als ich geschaut habe.
Ist das bei River?
Mhm, genau. Ein bisschen größeren Stadion von den zwei.
Ja.
Naja, warten wir mal ab. Freddy und eine These auf den Stürmer kennen wir ja schon zur Genüge, sage ich mal.
Ja, es ist schon aus der Hinsicht steil, dass Cavani in den letzten Spielen generell nur so eine halbe Stunde, 35 Minuten gespielt hat. Von dem her, der ist ja auch schon 37, 38. Aber schauen wir mal, was wird. Du kannst ja mit deiner These überzeugen eventuell.
Ja, ich halte mich da an dich. Wer es vorhin schon vielleicht schon rausgehört hat, ich habe noch Bayern gegen Leipzig auf dem Schirm. Sag ich mal, vom Spiel her selber auch, was jetzt die letzten Begegnungen angeht, immer Game to Watch auf jeden Fall. Bayern niedrigste Siegquote gegen Leipzig in der ganzen Bundesliga tatsächlich. Also gegen die sehen sie eigentlich immer schlecht aus. Aber die steile These ist, Samstagabend 18:30, dass der Harry Kane wieder anfängt zu wirbeln und einen Dreierpack schnürt.
Der übrigens kommt mir auch zu gut weg aktuell.
Ja,
und das muss man Tuchel auch ankreiden, finde ich. Du hast noch nicht eine kritische Stimme, glaube ich, von dem bezüglich Harry Kane gehört. Und wenn der dieses Ding da in Bochum macht so 2:0 und nicht im fünften Stock hochjagt, dann gewinnen die das Spiel. Und wenn er ihn selbst nicht macht, dann muss er ihn rüberlegen, rechts oder links oder was weiß ich. Irgendeiner ist mitgelaufen.
Der wird den nie in seinem Leben, glaube ich, mehr rüberlegen. Also,
ja, aber also da
muss er ihn das, halt machen, ja.
Ja, aber das kann man ganz ehrlich auch dann ansprechen, weil das ist auch nur mein Eindruck von außen, dass die Mannschaft vielleicht schon ein bisschen pissig ist, dass auch ein Harry Kane über allem steht, mehr oder weniger.
Ja.
So, dass ein Leroy Sané, Kimmich und so weiter, Upamecano, müssen sich nach jedem Spiel tagelang irgendwas anhören. Und Kane, der ist jetzt seit 2, 3, 4 Spielen auch überhaupt gar kein Faktor mehr. Hörst du nicht eine kritische Stimme?
Ja. Stimmt, ja.
Oder vielleicht lässt er die Kritiker verstummen mit seinem Dreierpack.
So. Dreierpack wäre krass. Glaube ich nicht. Aber ist eine steile These. Ja, eben.
So, mit Blick auf die Zeit. Wir sind jetzt knapp über eine Stunde. Habt ihr noch Zeit für ein Quiz oder?
Kleines Quiz, habe ich schon Zeit.
Ja, dann machen wir ein Wer bin ich, anstatt ein Wer weiß mehr. Das Wer weiß mehr wäre wahrscheinlich ausgeartet.
Wer besteigt heute den KPST Quiz Olymp?
Hebst du auf.
Ja. So, dann machen wir zwei. Wer bin ich? Super flott. Ich nenne euch Vereine.
Super flott.
Ich nenne euch.
Ist das der Kommentar zu Mario seiner Frisur? Oder?
Der hat auch wild mit seinen Haaren die ganze Zeit rumgespielt. Also, wer bin ich? Ich nenne euch die Vereine. Ihr sagt mir dann den Spieler hoffentlich. Beginnen wir mit.
Nicht chronologisch.
Nee, Vogelwild mal wieder. Beginnen wir mit Servette FC. FC Locarno. Arminia Bielefeld, CD Teneriffa, Hansa Rostock.
Langsamer bitte.
Soll ich nochmal anfangen?
Ja.
Also.
Nee, mach doch weiter.
Oder warte, es sind noch zwei Vereine, dann, wenn er dann noch braucht, sage ich es nochmal langweilig. Dann kommt noch Borussia Mönchengladbach. Und der letzte Verein wäre Bayern 04 Leverkusen.
Ja, jetzt bin komplett, ich habe gar keine Verbindung.
Hast Chronologie da? Ich habe auch noch.
Ja.
Leverkusen, Gladbach, Rostock, Bielefeld.
Die waren in der Bundesliga, aber ich jetzt machen wir es nochmal chronologisch.
Ja? Gladbach sehe ich ihn gar nicht. Doch, Gladbach sehe ich ihn auch, Jörg Böhme.
Nein.
Nee, es muss ein Schweizer sein, glaube ich.
Ja, eigentlich schon, ja.
Auch nicht. also ich sage nochmal, FC Locarno, Servette FC, also chronologisch jetzt.
Locarno oder Lugano?
Locarno, in der Schweiz ist es.
Okay.
Servette FC.
Genf, ist es Servette Genf.
Ja, damals wahrscheinlich Servette noch so, genau. CD Teneriffa. Und dann von Teneriffa ist es dann nach Deutschland gegangen zu Hansa Rostock. Dann von Hansa zu Leverkusen. Und dann von Leverkusen nach Gladbach. Bei Gladbach hat er dann 6 Jahre gespielt, bei Leverkusen 5 Jahre. Und die letzte Station war dann von Gladbach nach Bielefeld.
Keine Ahnung.
Nee, keine Ahnung.
Ich befürchte, ich kenne den Spieler nicht mal.
Doch, er schoss das Tor des Jahres 2006 in Deutschland.
Tor des Jahres 2006?
Ja, während dem Sommermärchen.
Bei der WM oder was?
Ja. Yeah.
Hey, das war doch Joe Cole.
Tor des Bestes Jahres Tor. In Deutschland.
Ach so.
Sag mal Nation.
Deutsch. Hä?
Was?
Hä? Ich hätte das eigentlich gedacht mit Rostock.
Ja, Oliver Neville.
Ja.
Warum ist das Tor des Jahres?
Das wurde Tor des Jahres, ja. Hey, ich hab gedacht, das ist klar mit Rostock, Leverkusen, Gladbach.
Ich hab sie denn gar nicht bei Rostock. Gar nicht.
Wäre ich niemals drauf gekommen.
Hä, aber Jörg Böhme voll gut, der hat auch die gleichen Stationen, oder nicht? Der war doch auch Leverkusen.
Ja, Gladbach Schalke. Auch. Schalke war der noch, genau. Schalke war der noch. Genau. Dann probieren wir den anderen noch und dann hören wir auf. AS Monaco.
Jetzt kein Bock mehr.
Juventus Turin. Hercules Alicante. River Plate. FC Pune City. Und Newell's Old Boys.
Das war's.
Ja.
Nochmal.
Warte, ich mach's chronologisch auch nochmal, dann ist es wieder einfacher. AS Monaco, Juventus Turin, es handelt sich um einen Stürmer in 245,
ja.
Hercules Alicante, River Plate, Newell's Old Boys und FC Pune City. Das war die Zeit.
Ja, was war das letzte?
Pune City. Also das
ist
war
das die, Indien?
Ja, es war die Zeit, wo
Indien. Ja, dann sage ich Stopp.
Ja.
David Trezeguet.
Richtig. 100 Punkte für dich, Mario. Sehr, sehr gut.
Was für ein ekliges Quiz, hätten wir es lieber gelassen.
Ne? Geil.
Lieber früher was gegessen.
These eingeschlagen und Quiz gewonnen.
Was gibt Schöneres? Und Wochenende.
Und Wochenende. Und neue Folge Bachelor gleich.
Ach stimmt, Bachelor ja auch geil. Wie findet ihr den Sebastian, der ist ganz krass der ist viel zu krass gehypt die ganze Zeit.
Ja, ich finde ihn schon witzig. Ich finde auch dieses Bro-Getue von beiden finde ich immer richtig witzig. Aber man merkt richtig, wer ist der andere nochmal? Der Ältere?
Sebastian und Daniel.
Dennis.
Dennis und Sebastian. Dennis ist der Komische, wo ganz krass gehypt ist immer, glaube ich.
Ja, genau. ich finde, man merkt richtig, dass der Sebastian so gar keinen Bock eigentlich auf den hat, aber immer ein bisschen mitspielt des Fernsehwillens. Ich finde es unterhaltsam. Ich hätte gedacht, die Staffel wird ein Reinfall mit beiden, aber macht eigentlich schon Spaß zu schauen.
Das macht Spaß und in 10 Minuten ist ja jetzt die neue Folge draußen. Die werden wir uns auch noch gönnen.
Tom sieht so aus, als
ob er es nicht schaut.
Würde er das auch schauen, aber eher, er müsste es schauen und er will es nicht schauen.
Nee, bin ich komplett raus bei den Bachelors. Also ist unser Haushalt auch raus.
Okay.
Nee, also ich weiß nicht, ob Lisa, die hat, glaube ich, mal angefangen, ein, zwei Folgen, als ich nicht da war.
Stattdessen dann heute Champions League oder nix?
Keine Ahnung, was da auf dem Tacho steht. Wir haben uns jetzt
ist auch völlig gesehen. Irre, Freddy, dass wir Bachelor gucken, bevor wir irgendwie Neapel gegen Barcelona gucken.
Ich sage ja so, ich schaue immer auf dem Second Screen, schaue ich noch.
Ja, ich mache es mir auch auf dem iPad an.
Genau, das schon, also ganz weg ist es nicht, aber ja, ist halt so witzig bei Bachelor, was da so passiert.
Aber und? Ich schaue es mir tatsächlich nicht an, weil ich jetzt Bachelor so gut finde, sondern weil mich das halt irgendwie gar nicht mehr juckt jetzt. Das Achtelfinal-Hinspiel ist mir doch scheißegal. Ja. Klar, ich will schon, dass Neapel weiterkommt. Was ist das zweite Spiel? Porto gegen Arsenal, glaube ich.
Arsenal, genau.
Ja, Barca will erstes Tor Champions League K.O.-Phase seit Messi machen. Der war der letzte Torschütze in der Champions League K.O.-Phase von Barca.
Echt jetzt?
Ja.
Ja, schaffen die heute.
Ja, Lewandowski. Lewandowski. Gut, sind wir jetzt sehr weit fortgeschritten. Stunde 11 gleich. Okay. Dann sage ich einfach mal, ich wünsche euch ein wunderschönes sportliches Wochenende. Wir haben ein buntes Potpourri, also wirklich spannende Sachen mit dabei. Vom Topspiel in der Bundesliga zum Derby-Sonntag, kann man ja schon sagen. In diesem Sinne, macht's gut und haut rein.
Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
So, zack.